Jürgen Wiebicke? Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Gegen die Perfektion des Menschen. Eine philosophische Intervention. Philosophie und Ethik sind out. Über viele moralische und ethische Fragen machen sich die meisten aber vor allem deshalb keine Gedanken, weil sie unangenehm sind. Oder hast du dich bereits mit dem Thema Sterbehilfe beschäftigt? Viele verdrängen solche Themen gerne, bis sie selbst eine entsprechende Entscheidung treffen müssen. Egal ob Organspende, Klimawandel oder im Umgang mit Tieren. Die Blinks zu »Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?« zeigen, wie hilfreich in diesen Situationen ein moralischer Kompass ist. Dieser weist uns dann die Richtung. Und das ist in der westlichen Gesellschaft wichtiger denn je. Im Mittelpunkt steht heute nämlich die Perfektionierung des Menschen. Medizin, Arbeit und Umwelt sind damit verknüpfte Themenbereiche. In den Blinks erfährst du, mit welchen aktuellen Fragen sich Ethiker und Philosophen beschäftigen und warum auch wir das tun sollten. Blink Nummer 1. Ethik und Philosophie gelten oft als Dienstleistung, sie sind aber eine Aufgabe für uns alle. In den letzten Jahrhunderten haben sich die Ereignisse der Menschheitsgeschichte überschlagen. Dabei hat die Wissenschaft die Religion als allwissende Instanz in unserem Leben schrittweise komplett abgelöst. Im Zuge dieser Verwissenschaftlichung und Rationalisierung ließen sich zwar viele große Fragen klären, deren Antworten lange im Dunkeln lagen. Doch etwas vermag die Wissenschaft kaum zu geben: Ratschläge dazu, welche Verhaltensweisen moralisch und ethisch richtig sind. Vor allem im medizinischen Bereich entwickelte man viele neue Techniken. Zwar beherrschen wir diese, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir sie eigentlich gutheißen. Oft ist zudem noch unklar, wie wir am besten mit ihnen umgehen sollen, etwa in Bezug auf das Klonen, die pränatale Diagnostik, Organspenden oder Sterbehilfe. Die Politik lässt sich heute in solchen Fragen gerne von Ethikkommissionen beraten. Aber auch von ihnen können wir keine wirklich moralischen Antworten erwarten. Denn in diesen Kommissionen sitzen Berufsethiker, die oft bestimmte Interessen vertreten. Bezahlt von der Pharmaindustrie oder anderen Lobbygruppen, treffen sie ihre Entscheidungen in der Regel wenig transparent. Sie liefern moralische Freischeine als Dienstleistung. Rechtzeitig zur nächsten Deadline liegt die philosophische und ethische Argumentation bereit. Diese begründet, warum zum Beispiel ein bestimmtes Medikament zugelassen werden soll oder die Forschung an Stammzellen in Deutschland erlaubt oder verboten wird, je nach Wunsch. Somit eignen sich diese Gremien kaum als moralischer Kompass. Wozu genau brauchen wir diesen? Was haben die Streitereien vermeintlicher Ethikexperten denn mit unserem Alltag zu tun? Das werden die folgenden Blinks uns zeigen. Blink Nummer 2. Tiere sind uns auf vielen Ebenen viel näher, als wir glauben. Je mehr wir über Tiere lernen, desto klarer zeigt es sich. Sie sind uns Menschen sehr ähnlich. Tatsächlich scheint es momentan ziemlich schwierig zu sein, überhaupt einen definitiven Unterschied zu benennen. Aber sind wir nicht viel intelligenter als Tiere? Jein. So können Affen Werkzeuge herstellen und benutzen, und bestimmte Papageienarten sind in der Lage, ihre Wünsche in ganzen Sätzen auszudrücken. Damit können sie mehr als ein menschliches Baby. Auch unsere Kultur ist kein gültiges Unterscheidungsmerkmal mehr. Vor einiger Zeit entdeckte man nämlich, dass auch verschiedene Schimpansengruppen unterschiedliche Kulturen haben. So essen Schimpansen überall sehr gerne Termiten, außer in Nigeria, wo sie in Massen vorkommen. Es gibt keinen biologischen Grund dafür. Termiten gehören einfach nicht zur traditionellen nigerianischen Affenküche. Und selbst auf Moral und Gerechtigkeitssinn haben wir Menschen kein Monopol. Was passiert nämlich, wenn man einem Kapuzineräffchen leckere Weintrauben anbietet, während ihm ein anderes beim Essen zusehen muss? Es verschmäht die Weintrauben so lange, bis beide etwas bekommen. Zu den wichtigsten Philosophen, die sich mit unserer Beziehung zu Tieren befasst haben, zählt der Australier Peter Singer. Er hat den Begriff des Speziesismus geprägt. Dieser Auffassung zufolge ist es falsch, Tiere wegen ihres Nicht-Menschseins wie Dinge zu behandeln. In seinen Schlussfolgerungen ist Singer ziemlich radikal. So vertritt er die Meinung, dass wir alle vegan leben sollten, um moralisch richtig zu handeln. Komplett auf alle tierischen Produkte zu verzichten, ist ein großer Schritt und in Deutschland nicht mehrheitsfähig. Trotzdem oder gerade deshalb ist es an der Zeit, sich bewusst zu machen, dass Tiere uns ähnlicher sind, als wir es gerne hätten. Als praktische Konsequenz daraus sollten wir auch unser Verhalten überdenken. Müssen wir wirklich ein XXL-Schnitzel für 99 Cent in die Pfanne hauen? Sollten wir darauf achten, tierversuchsfreie Kosmetik zu kaufen? Oder einmal probieren, ob Kaffee mit Sojamilch nicht auch ganz gut schmeckt? Blink Nummer 3. An der Diskussion um Sterbehilfe scheiden sich die Geister. Die Diskussion um Sterbehilfe ist eng mit dem Begriff der Menschenwürde verknüpft. Ist es im Sinne unserer Würde, selbst entscheiden zu dürfen, wann wir sterben wollen? Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unseren Wunsch zu äußern, darf dann jemand anders für uns über Leben oder Tod bestimmen? Oder bleibt unsere Würde nur unangetastet, wenn wir möglichst lange am Leben gehalten werden? Die Sterbehilfe ist ein relativ neues Thema. Vor der Erfindung von Maschinen, die unseren Körper beatmen und den Kreislauf in Gang halten können, lebte ein Mensch einfach so lang, wie sein Herz schlug. Doch heute sieht es anders aus und damit sind auch ganz neue Fragen aufgetaucht. Der Tod hängt nämlich immer mehr von Entscheidungen ab. Werden die Geräte abgestellt? Wann? Wer darf darüber bestimmen? Wer trägt die Verantwortung? Es ist für viele Betroffene, Angehörige und Ärzte eine schwere Bürde, solche Fragen beantworten zu müssen. Eine moralische Richtlinie, an der sie sich orientieren könnten, würde vielen Betroffenen helfen. Die Amerikanerin Terri Schiavo lag beispielsweise 15 Jahre lang im Wachkoma. Über die Fortführung der künstlichen Ernährung zerstritt sich ihre Familie über ihren Tod hinaus. Ihr Mann klagte vor Gericht gegen die Fortführung der Behandlung. Die Eltern warfen ihm Mord vor. Sogar der amerikanische Präsident und der Papst schalteten sich in die Diskussion ein. Wie hättest du entschieden? Beide Seiten, Gegner und Befürworter der Sterbehilfe, haben sehr gute Argumente. Die Gegner halten den Wert des menschlichen Lebens für absolut und unantastbar und befürchten einen moralischen Dammbruch. Wenn Koma-Patienten dem Tod überlassen werden dürfen, dann könnte aus diesem Recht schnell eine Pflicht werden. Vielleicht will die Krankenkasse nicht so viel zahlen. Dann gäbe es, je nach Versicherung, mitunter nur noch eine bestimmte Zeit lang lebenserhaltende Maßnahmen, bevor der Geldhahn zugedreht und die Geräte abgeschaltet würden. Hingegen argumentieren die Befürworter der Sterbehilfe, dass jeder Mensch frei ist, selbst zu entscheiden, wie und ob er leben möchte. Patientenverfügungen etwa greifen diese Idee des selbstbestimmten Individuums zumindest bereits in Teilen auf. Außerdem sei dieser befürchtete Dammbruch schon längst Realität, und zwar seitdem die Diagnose des Hirntods schnell und unkompliziert Organspenden ermöglicht. Blink Nummer 4. Eine eindeutige Haltung zur Organspende gibt es nicht. Um das Leben eines Menschen zu retten, zählt oft jede Sekunde. War dieser Mensch Inhaber eines Organspendeausweises, hört dieser Zeitdruck mit seinem Ableben nicht auf. Sofort nach der Diagnose Hirntod beginnt die Verwertung von Organspendern. Dabei definiert der Arzt allein, wann ein Patient als tot gilt. Und der Ermessensspielraum ist ziemlich groß. Zudem ist der Hirntod vielmehr ein Konstrukt als eine wissenschaftliche Tatsache. 1968 wurde das irreversible Koma als Kriterium für den Hirntod beschlossen und bald darauf zur internationalen rechtlichen Grundlage für die Organentnahme. Dabei spielte die Transplantationsmedizin eine zentrale Rolle, die sich aufgrund des eklatanten Mangels an Spenderorganen schnell durchsetzte. Doch heute ist das Konzept des Hirntods wissenschaftlich widerlegt. Hirntote Kinder wachsen weiter, hirntote Schwangere können noch gebären. Und bisher lässt sich nicht einmal einwandfrei feststellen, dass eine Hirnschädigung wirklich irreversibel ist. Tatsächlich bekommen hirntote Patienten häufig eine Vollnarkose, wenn ihnen Organe entnommen werden. Sie bewegen sich nämlich noch. Letztlich ist der Hirntod so nicht mehr als eine selbsterfüllende Prophezeiung. Der Arzt beschließt, dass jemand tot ist. Daraufhin werden dem Patienten Organe entnommen. Damit ist er unbestreitbar tot. Wie reagieren wir darauf, dass das Konzept Hirntod wissenschaftlich nicht haltbar ist? Wollen wir so weitermachen, weil dies den Organempfängern noch viele glückliche Jahre ermöglicht? Schließlich würden die Spender ja wahrscheinlich nie wieder aus ihrem Koma erwachen. Oder sollen wir zusätzlich den Herztod fordern, bevor jemand wirklich als tot gilt? Damit wäre die Transplantationsmedizin am Ende. Oft wird argumentiert, dass jedes Jahr in Deutschland über 1000 Menschen sterben, weil sie kein Spenderorgan bekommen. Das ist falsch. Diese Menschen sterben, weil sie krank sind. Wenn wir sie retten wollen, bezahlen wir als Gesellschaft einen Preis. Wir geben die Vorstellung auf, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Blink Nummer 5. Wir müssen unser Verhalten ändern, um Umweltverschmutzung und Klimawandel in den Griff zu bekommen. Für die Ethik hat die Natur bisher keine Rolle gespielt. Sie ist nämlich eine Sache und die Ethik beschäftigt sich mit Menschen. Doch es steht fest, wir schaden uns selbst und vor allem zukünftigen Generationen enorm, wenn wir unsere Umwelt rücksichtslos ausbeuten und schrittweise zerstören. Mittlerweile haben zahlreiche Philosophen über unseren Umgang mit der Natur nachgedacht. Mehrere Arten der Umweltethik stellen den Menschen mehr oder weniger in den Mittelpunkt. Einige denken, wir müssten die Umwelt nur schützen, um uns selbst oder zukünftige Generationen vor Schaden zu bewahren. Einer anderen Meinung zufolge sind Tiere, Pflanzen oder ganze Landschaften ein Wert für sich, den es zu erhalten gilt. Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob der Schaden, den er der Umwelt zufügt, mit seinem Nutzen in einem vertretbaren Verhältnis steht. Ein Sportangler, der die gefangenen Fische verletzt oder tot wieder ins Wasser wirft, handelt auf jeden Fall unmoralisch. Würde er die Fische aber essen wollen, wäre es eine andere Sache. Entscheidend ist, dass wir stets versuchen, den Schaden, den wir unserer Umwelt zufügen, möglichst gering zu halten. Ändern einzelne Menschen ihr Verhalten, ist das stets ein guter Anfang. Oft genügt das allein aber nicht. So ist es beim Thema Klimaschutz notwendig, dass alle Nationen zusammenarbeiten. Dass der Klimawandel eine Tatsache ist, darüber herrscht mittlerweile Einigkeit. Allerdings gibt es keinen Konsens darüber, wie wir diese Entwicklung am besten stoppen. Viele Fragen sind noch offen. Wer muss seinen CO2-Ausstoß verringern? Alle Länder? Die reichen Länder? Die Länder, die bereits in der Vergangenheit viel zur Erderwärmung beigetragen haben? Industrie oder Privatpersonen? Es sieht nicht so aus, als ob sich die Staatengemeinschaft in absehbarer Zeit auf einen gemeinsamen Plan einigen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir uns als Einzelperson überlegen, ob wir wirklich in die Karibik fliegen müssen oder nicht auch im Strandurlaub an der Ostsee entspannen können. Blink Nummer 6. Der Gefühlskapitalismus in der Arbeitswelt schadet uns. Neben Umwelt und Medizin gibt es einen weiteren Bereich, in dem wichtige neue Fragen auftauchen: die Arbeitswelt. Diese hat sich in jüngster Zeit sehr verändert und stellt plötzlich völlig neue Anforderungen an die Arbeitnehmer. Sie sollen stets gut gelaunt sein, um mit einer positiven Ausstrahlung punkten zu können. Wer erfolgreich sein will, benötigt zusätzlich zu den richtigen Qualifikationen die richtigen Gefühle. Wer depressiv ist, hat schlechte Aussichten auf eine gute Stelle. Wir leben in einer Art Gefühlskapitalismus. In diesem gibt es erwünschte und unerwünschte Gefühle. Mit guten Gefühlen lassen sich zählbare Werte schaffen. Und daher hat sich eine ganze Branche entwickelt, die von mentalen Trainingsprogrammen und Motivationsseminaren lebt. Ein Beispiel dafür ist das Buch Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Darin beschreibt er das Gehirn als eine Art Gefühlsmanager, der nach einer Kosten-Nutzen-Rechnung arbeitet. Mit dem Trick des Reframing sollen negative Erlebnisse positiv umgedeutet werden, sodass wir neue Kraft und Motivation aus ihnen schöpfen können. Da die Arbeitswelt von uns bestimmte Gefühle einfordert, verschwimmt die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben zunehmend. Und diese Anforderung tut uns nicht gut. Zwar ist es schön, wenn wir gute Laune haben, doch wenn wir gute Laune haben müssen, beginnen wir zwangsläufig, uns gegenseitig etwas vorzumachen. Zudem bauen wir meistens keine langfristigen Beziehungen mehr im Berufsleben auf. Wir arbeiten in wechselnden Teams, an Projekten, die irgendwann wieder vorbei sind. Woher sollen wir wissen, wer von unseren neuen Kollegen wirklich gute Laune hat? Und wer tut nur aus Angst vor der Kündigung, als wäre er total motiviert und begeistert? Mittlerweile gibt es immer weniger Kollegen, mit denen wir darüber sprechen können, wie es uns wirklich geht. Stress und psychische Erkrankungen wie Burnout gedeihen in einem solchen Klima prächtig. Wollen wir wirklich unser Leben in diesem Hamsterrad verbringen? Oder liegen unsere Prioritäten doch woanders? Blink Nummer 7. Bald wird man von Sportlern erwarten, dass sie sich dopen. Die Diskussion über Doping bestimmt die Sportberichterstattung schon lange. Und immer neue Skandale werden bekannt. Warum ärgert es uns so, wenn ein Sportler sich durch Doping unerlaubte Vorteile verschafft? Die Faszination des Sports besteht darin, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben und die Gewinner ihre Konkurrenten durch hartes Training und starke Willenskraft übertrumpfen. Wir identifizieren uns mit dem Sieger und sehen denjenigen, der sich dopt, als Spielverderber. Mit den ursprünglich gleichen Voraussetzungen ist es aber in der Realität nicht weit her. Denn Sportler verschaffen sich viele legale Vorteile. Der beste Rennschlitten oder das teure Höhentraining in den Anden führen oft zu den entscheidenden Sekunden Vorsprung. Für denjenigen, der es sich leisten kann. Der Sportphilosoph Eugen König behauptet, dass Doping nur eine logische Fortsetzung dieser Technologisierung des Sports ist, die wir nicht verhindern können. Und sein Kollege Julian Savulescu fordert sogar, Doping zu legalisieren. Es sei ohnehin unmöglich, Doping komplett zu verhindern und sehr schwer, die Grenze zwischen erlaubten und verbotenen Substanzen gerecht zu ziehen. Außerdem hätte eine Legalisierung des Dopings die gleichen positiven Folgen, mit denen auch die Befürworter der Legalisierung von anderen Drogen argumentieren. Der Schwarzmarkt verschwände und durch eine kontrollierte Versorgung der Sportler würde das Gesundheitsrisiko sinken. Allerdings hat die Sache einen Haken. Eine Legalisierung des Dopings würde es schnell zur Voraussetzung machen. Ein Sportler, der nicht dopt, hätte in den Wettbewerben keine Chance mehr. Und die Faszination des Sports wäre damit verloren. Zu Recht befürchten viele, dass es nicht mehr darum geht, ob es soweit kommt, sondern nur noch wann. Blink Nummer 8. Wir sollen durch Neuroenhancement unsere Denkleistung verbessern können. Pillen schlucken, um bessere Leistung zu bringen. Was uns die Nachrichten noch als den neuesten Skandal bei der Tour de France präsentieren, ist vielleicht bald in unseren Büros Alltag. Statt des mehr zutreffenden Begriffs Gehirndoping setzte sich die Bezeichnung Neuroenhancement durch. Allein das ist ein Zeichen dafür, dass unsere Skepsis schwindet. Leistungssteigernde Drogen zu nehmen ist längst kein gesellschaftliches Randphänomen mehr. Ritalin bekommt man heute auf jedem Schulhof. Auch 5% der deutschen Arbeitnehmer geben es zu, sie haben schon einmal ähnliche Präparate geschluckt, um ihre berufliche Leistung zu steigern. Die Dunkelziffer liegt vermutlich höher. In den USA veröffentlichten 7 Wissenschaftler um den Bioethiker Henry Greeley in der Zeitschrift Nature ein Memorandum. In diesem plädieren sie dafür, dass gesunde Menschen legal kognitionsfördernde und stimmungsverändernde Drogen einnehmen dürfen. Die Gesellschaft solle akzeptieren, dass wir mit chemischen Substanzen unsere Leistung verbessern können und dies etwas Gutes ist. Doch solche Drogen sind kein Wundermittel und sie sind mit großen Risiken verbunden. So ist es nicht wissenschaftlich bestätigt, dass bestimmte Substanzen unsere Leistungsfähigkeit dauerhaft steigern. Antidepressiva heben die Stimmung von Gesunden nicht weiter an. Und Antidementiva helfen zwar Alzheimer-Patienten weniger vergesslich zu sein, machen aber keine Merkgenies aus uns. Es ist zwar möglich, Aufmerksamkeit und Wachheit zu verbessern, aber nur für kurze Zeit und mit erheblichen Risiken. Viele Präparate befinden sich momentan in der Entwicklungsphase. Es handelt sich um einen der wichtigsten Wachstumsmärkte der Pharmaindustrie. Dabei argumentieren die Hersteller gerne mit der Freiheit des Individuums. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, frei über sich und seinen Körper zu verfügen. Er schade damit ja niemandem, außer gegebenenfalls sich selbst. Auch hier drängt sich die Frage auf, wird dann nicht bald von allen erwartet, dass sie Medikamente einnehmen, um bessere Leistung zu bringen? Blink Nummer 9. Wir sollen mithilfe von Pillen zu besseren Menschen werden. Pillen schlucken, um sich besser zu konzentrieren. Diesen Gedanken finden wir längst nicht mehr absurd. Die Pharmaindustrie geht aber noch einen Schritt weiter. Sie forscht nun an Präparaten, die uns außerdem zu besseren Menschen machen sollen und unsere Gefühle und Persönlichkeit verändern. Denn alles, was unsere Persönlichkeit ausmacht, sind nur biochemische Prozesse. Emotionen, Reaktionen und Gedanken. In diese können wir eingreifen, indem wir etwas am Gehirn verändern. Der erste lebende Beweis dafür war Phineas Gage. Der Eisenbahnarbeiter verletzte sich im Jahr 1848 bei einem Unfall schwer. Eine Eisenstange durchbohrte seinen Kopf und beschädigte bestimmte Areale seines Gehirns. Gage überlebte und konnte sich körperlich erholen, aber seine Persönlichkeit veränderte sich durch das erlittene Frontalhirnsyndrom stark. Aus dem gewissenhaften, freundlichen und ausgeglichenen Vorarbeiter wurde ein impulsiver, unzuverlässiger und oft unangenehmer Mensch. Für die damaligen Hirnforscher war der Fall von großer Bedeutung. Heute sind die Neurowissenschaften einen Schritt weiter. Sie forschen etwa daran, welche Hirnareale bei emotionalen Prozessen aktiv sind. So ließe sich durch bestimmte Präparate Aggressivität vermindern und soziales Verhalten fördern. Die Neuropsychologin Molly Crockett aus Cambridge hält das Hormon Serotonin für einen der Schlüssel zu unserem Verhalten. Je höher der Serotoninspiegel, desto leichter nehmen wir beispielsweise eine ungerechte Behandlung hin. Auch die Liebe bleibt vom Neuroenhancement nicht verschont. Eine wichtige Rolle spielt hier das Hormon Oxytocin. Je mehr wir davon produzieren, desto öfter suchen wir den Blick des anderen, lassen uns gegenseitig ausreden und sind bereit, Kompromisse einzugehen. Ein gelungenes Miteinander hängt also auch vom Hormonspiegel ab. Doch ist eine Beziehung, die so optimiert wird, überhaupt noch echt? Jenseits von Fragen wie diesen hat die aktuelle Entwicklung noch völlig andere Dimensionen. Eine Tablette Oxytocin in den Drink und der Wunschpartner wäre gleich viel zugänglicher. Ein paar Tropfen Serotonin ins Trinkwasser und die gesamte Bevölkerung wäre friedlicher. Wollen wir das? Und wenn nein, wie können wir es verhindern? Blink Nummer 10. Wir forschen viel daran, das Altern zu verhindern und länger zu leben. Es fällt uns schwer, den Tod zu akzeptieren, die Tatsache hinzunehmen, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Folglich wird fleißig an Möglichkeiten geforscht, unser Leben zu verlängern. Im Jahr 2009 gewannen drei Biologen mit einem solchen Projekt den Nobelpreis für Medizin. Sie entdeckten die Telomere. Das sind DNA-Abschnitte, die für das Altern und damit für das Sterben mitverantwortlich sind. Das Enzym Telomerase kann diese Telomere, die im Alter immer brüchiger werden, reparieren. Damit haben die Forscher vielleicht herausgefunden, wie sich das Altern verhindern lässt. Schließlich wollen wir nicht als Greise ewig leben, sondern als junge und gesunde Menschen. In Tierversuchen funktioniert das bereits. Es ist schon gelungen, die Lebensdauer von Fadenwürmern im Labor zu verzehnfachen. Auch bei genmanipulierten Mäusen ließ sie sich um 80% strecken. Trotzdem existieren heutzutage etwa 300 konkurrierende Theorien darüber, wie das Altern abläuft. Vermutlich wird sich die Medizin so weiterentwickeln, dass jede Generation etwas länger leben wird. Sie kann nämlich mit immer neuen Tricks das Altern hinauszögern. Einen Trend aus diesem Bereich bildet die personalisierte Medizin. Bei dieser scannt man das Genom eines Menschen und ein Medikament kann dann genau auf ihn abgestimmt werden. Die Frage ist allerdings, ob wir das wirklich wollen. Möchten wir hunderte von Jahren leben? Und wenn ja, was wären die Konsequenzen? Wie würde eine solche Gesellschaft aussehen? Und dürften andere dafür nur kurz leben? Schließlich gilt die Erde bereits jetzt als überbevölkert und das bei gleichzeitig schwindenden natürlichen Ressourcen. Solche Überlegungen mögen noch nach Zukunftsmusik klingen. Doch sie hängen mit einer konkreten Frage zusammen, die wir schon heute beantworten müssen. Ist es in Ordnung, so viel Geld in die Forschung nach einem längeren Leben und Anti-Aging-Produkten zu investieren, während Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson immer noch nicht heilbar sind? Blink Nummer 11. Wir leben künftig mit Robotern zusammen. Die Technik rückt immer näher an uns heran. Viele schlafen mit dem Handy auf dem Nachttisch, lassen sich vom Schlafphasenwecker aufwecken, schnallen sich für den Morgensport Pulsmesser und Schrittzähler an und speichern die Ergebnisse zur Auswertung online ab. Wo führt das noch hin? In der Zukunft werden Roboter als eine hochentwickelte Form solcher Technik Einzug in unseren Alltag halten. Sie werden uns im Haushalt helfen und wir werden von ihnen erwarten, intelligent und mitfühlend zu sein. Entsprechende Modelle entwickelt man bereits. In Japan und Korea gibt es von der Regierung finanzierte Forschungsprogramme. Diese sollen herausfinden, wie eine zukünftige Gesellschaft aus Menschen und Robotern am besten funktionieren kann. Es ist also dringend an der Zeit, dass wir uns Gedanken über Roboterethik machen. Tötet ein Kriegsroboter oder eine Drohne Menschen? Wer ist schuld an ihrem Tod? Derjenige, der den Roboter steuert? Der Befehlshaber? Der Hersteller? An welche Richtlinien sollen sich Hersteller hier halten? Was sollen Roboter können dürfen? Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass wir irgendwann selbst zu Robotern werden. Die sogenannten Trans- oder Posthumanisten freuen sich auf eine Zukunft, in der wir aufhören, nur Menschen zu sein und uns zu einer vermeintlich höheren Daseinsform weiterentwickeln. Einer Mischung aus Mensch und Maschine. Vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, bis es soweit ist. Der Google-Gründer Larry Page geht davon aus, dass man seine Suchmaschinentechnologie in nicht allzu ferner Zukunft in das Gehirn einbaut. Dann müssen wir unsere Anfragen nicht mehr eintippen. Wir könnten einfach während des Redens alle Informationen abrufen. Einige Posthumanisten rechnen sogar damit, dass wir irgendwann unser Gehirn einscannen und auf eine Maschine laden können. So wird unser Geist zu Software und wir können ewig leben. Das ist heute natürlich noch Science Fiction. Dennoch sollten wir anfangen, uns zu überlegen, was davon Wirklichkeit werden darf und wo wir als Gesellschaft Grenzen ziehen wollen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitüberlegen. Die Kernaussage der Blinks zu »Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?« ist, dass durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse und technischen Fortschritt sich viele innovative Möglichkeiten ergeben, die unser Leben jetzt schon verändern. Und künftig werden sie das noch stärker tun. Daher ist es nun unbedingt notwendig, diese philosophisch und ethisch zu betrachten und einen moralischen Standpunkt dazu zu finden. Was du konkret umsetzen kannst? Diskutiere mit deinen Freunden. Wir sollten gemeinsam als Zivilgesellschaft moralische Positionen zu den neuen Themen erarbeiten. Nicht alle moralischen Entscheidungen müssen der Politik überlassen werden. Mit den wichtigsten Themen sollten wir uns selbst auseinandersetzen. Das waren die Blinks zu »Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?« gegen die Perfektion des Menschen, eine philosophische Intervention von Jürgen Wiebicke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.